Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Herzlich willkommen zur neuen Folge. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Heute ist ein bisschen eine andere Akustik, weil wir sitzen nicht im üblichen Studio, sondern sind auf Urlaub in Lignano und erzählen euch von hier nicht, wie lange wir schon da sind.
Sehr lange ich.
Seit wann?
Das erste Mal war ich dann 1956.
Oh, da könnten wir eine eigene Folge machen.
Machen wir aber jetzt nicht.
Weil da hat es ganz anders noch ausgeschaut hier, ein bisschen weniger verbaut. Also jedenfalls hört man vielleicht zwischendurch Möwen oder Meeresrauschen oder spielende Kinder oder einen pfeifenden Kühlschrank, bitte nicht wundern. Wir begeben uns jetzt trotzdem wieder zurück und anschließend an die letzte Folge in die Praterstraße und zwar auf den Nestroyplatz. Am Nestroyplatz gibt es eine U-Bahn-Station, die kennen alle. Und gleich auf der rechten und auf der linken Seite zwei geschichtenreiche und geschichteträchtige Gebäude. Und zwar, wenn man statt auswärts schaut, auf der rechten Seite den Nestroyhof. Was kannst du uns für Geschichten über den Nestroyhof erzählen?
Naja, wenn ich weiter zurückgehe, meinem Alter entsprechend, war da das Welsche Bierhaus vor dem Nestroyhof im frühen 19. Jahrhundert. Die sind dann übersiedelt, wie wir schon, glaube ich, in der letzten Folge gesagt haben, rüber zum Grünen Jäger auf die andere Straßenseite. Und dann ist dort gewesen ein, dann hat man Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, dieses Jugendstilgebäude, das heute dort ist, den, vom Oskar Marmorek, dieses sehr prächtige.
Wer auch immer der Oskar Marmorek sein mag.
Architekt, offensichtlich, hoffentlich. Und der hat da dieses Haus, war also sehr bekannt, denn da war schon von Anfang an, war da ein Theater drinnen, unten, also ein kleines Kunstbühne, würde man
noch
sagen.
Ein Theater, auf der ganzen Praterstraße waren lauter Theater.
Das war der Amadiat, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, gesagt, der Broadway von Wien.
Ja.
Und in diesem Theater haben sehr viele eigentlich bekannte Leute gespielt. Das haben, die haben ursprünglich jüdische Künstlerspiele oder Theaterreklame geheißen. Und da hat der Karl Kraus die Büchse der Pandora von Frank Wedekind herausgebracht. Und es haben gespielt eben der Frank Wedekind selbst, ja, die Lesandrock, der Egon Friedell. Also alle möglichen Sachen. Selbst der Karl Kraus selbst ist auch auf der Bühne gestanden.
Wirklich? Mhm. Ich habe gedacht, er hat die ganze Zeit nur die Fackel geschrieben. Wann hat er Zeit gehabt, auf der Bühne zu stehen?
Na, vielleicht wie die Fackel, so nach den 20er Jahren, in den frühen 30er Jahren, hat ja die Fackel keinen Menschen mehr interessiert eigentlich. Und ja, und dann natürlich, was ist 38 passiert?
Enteignet, zugesperrt, ruiniert, Leute vertrieben oder ermordet?
Ja, also ermordet ist in dem Fall niemand worden, aber das Haus ist arisiert worden von der Familie Polsterer. Und dann ist, nach dem Krieg hat die Familie Polsterer mit der Besitzerin, das war die Anna Stein, die nach den USA, also nach New York, glaube ich, emigriert ist, einen Vergleich geschlossen und hat der einen gewissen Betrag bezahlt, weiß ich jetzt nicht wie viel, aber wahrscheinlich
zu wenig.
Zu wenig, ja. Und sie wird aber zufrieden gewesen sein. Oder
sein. Also wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht, ja. Und die Erben haben dann versucht, wieder das wieder aufzunehmen, ist aber nicht mehr.
Das ist kein weiteres Restitutionsverfahren.
Nein. Und es ist ja was gezahlt worden. Ja. Und dann ist aber trotzdem, oder was heißt trotzdem, es ist dann in dem Haus gewesen, wie man sich noch erinnern, das Nestor-Kino.
Ich erinnere mich
nicht mehr. Wir nicht mehr, nein, ich glaube, das war bis 70, dann ist Supermarkt drin gewesen.
Ja, das erinnere ich mich, ein Zielpunkt.
Zielpunkt, ja. Mit einem Lager. Mhm. Und das Lager war im
Dach?
Nein, im Theatersaal.
Ach so, der Theatersaal war das Lager und der Supermarkt war vorne?
Ja, genau. Der Theatersaal war geteilt mit einer Zwischendecke, soweit ich mich erinnere.
Das erinnere ich mich, weil ich war drinnen ganz am Anfang, bis neu wieder Theater war. Und da hat man noch gesehen eben, also da war es nicht ganz hergerichtet. Die haben so ein bisschen hergerichtet und man hat noch gesehen die Spuren vom Supermarkt sozusagen.
Ja.
Das hat ja auch einen ganz tollen Keller. Also es ist eigentlich ein wahnsinnig tolles Theater.
Super, ja. Und dann ist es eben wieder das Theater Hammerkorn geworden. Und daneben auf der anderen Seite der Kunstraum, glaube ich, heißt das. Ne?
Ja, oder? Die machen Fotoausstellungen. Oder war das zumindest jetzt eine Zeit lang? Ich weiß nicht, ob das noch ist.
Ich weiß es auch nicht. Ja, und das war der Nestorhof, also eines der prächtigen Gebäude.
Und auffälligen. Wobei gleich vis-à-vis ist ja auch ein auffälliges, neben dem Galaxy Tower. Das so ein ganz großes, das man auf jeden Fall sieht, der Alliiertenhof.
Ja, der ist schon allein auffällig durch seine Lage. Ja. Weil er ja am Eck.
So ein Spitzerl eigentlich.
Ja, Abzweigung Weintraubengasse.
Ja.
Und ich frage mich bei diesen Häusern immer, wie haben Sie die Leute gesehen, die sie das, was haben die für Selbstbild gehabt, die sie solche Häuser bauen haben lassen. Und da war ursprünglich, wie es noch das Leopoldstädter Theater bzw. Karl-Theater gegeben hat, war dort ein kleines Gasthaus zur Weintraube.
Schon wieder ein Gasthaus.
Und interessanterweise ein Bierhaus.
Ein Bierhaus zur Weintraube?
Bierhaus zur Weintraube, ja.
Das ist komisch.
Und vis-à-vis ein Bierhaus, also die, und das war, die war, also dieses zur Weintraube war sehr frequentiert von den Schauspielern vom Karl-Theater, klarerweise. Und die dürften eher Bier als Wein trinken, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist in dem Haus vor 1830 die Therese Gronis gestorben, von der wir ja, glaube ich, letztens gesprochen
haben. Die vom Raimund?
Die Schauspielerin.
Ja.
Schauspielerin, die erste Jugend im Bauer als Millionär. Und dieses Haus ist, dieses kleine Haus, das war ein sehr niedriges Haus, und das hat war deswegen bekannt, weil zur Zeit des Wiener Kongresses 1814, also da am Anfang, hat der Kaiser Franz am Tabor.
Der erste, zweite?
Ja, damals nur mehr der erste,
ja.
War schon 10 Jahre Kaiserreich, vom Tabor abgeholt den Zaren von Russland, den Alexander und den.
Am Tabor, das ist hinten bei der Taborstraße, das war die Zollstation.
Genau, das war die Linie. Und den Zaren von Russland und den König von Preußen. Und diese drei Monarchen sind die Praterstraße hineingeritten und haben, weil das natürlich eine sehr lange Strecke war, durstig waren, ist dort der Bürgermeister Wohlleben gestanden und hat ihnen einen Trunk gereicht.
Und das wissen wir nicht, ob es ein Bier oder ein Weintraubensaft war.
Das wissen wir nicht. Und das Volk hat ihnen zugejubelt und daher ist das waren eben die drei Alliierten. Und daher
ist das der Alliiertenhof? Aber das war das, das andere Gebäude, war das Alliiertenhaus dann? Oder?
Naja, ich glaube, das hat damals noch gar nicht der Alliiertenhof, sondern der 1896 ist dann das kleine Haus weggerissen worden und dieses gebaut worden. Und da hat man es eben Alliiertenhof genannt und auch angebracht, diese goldene Plakette, die man ja sieht auf dem Balkon vom ersten Stock. Und da sind eben die drei Monarchen, die Profile der drei Monarchen.
Und da müssen, das, man muss die Praterstraße eigentlich entlang gehen und sich die Häuser anschauen. Und nicht so wie ich in der letzten Folge nur die Wirtshäuser kennen, sondern hinaufschauen, obwohl es eine Wirtshausstraße ist. Also ich muss sagen, fühle mich unschuldig.
Ja, schon. Ja, eh. Und die Häuser anschauen ist das Allerwichtigste auf der Praterstraße. Wir können jetzt nicht jedes Haus besprechen, weil da sitzen wir da ewig. Außer wir wollen ja am Strand gehen.
Ja.
Und aber die sind eindeutig sehenswert und man soll sie wirklich alle anschauen.
Das nächste, das wir uns anschauen, ist das Palais Rouen. Das ist auch auf der rechten Seite statt auswärts die Nummer 38, oder?
Ja. Und okay. Ich habe jetzt gehabt, du redest weiter.
Ich weiß ja nichts darüber.
Du musst na, wieso? Du weißt, man sieht ja, es ist das Ballettrand ist sehr auffällig durch diesen Balkon, durch den Verglasen, also fast der Loggia,
ja,
über zwei Stockwerke. Und vor allem durch das Wien eine Stadt stellt sich vor.
Tafel. Das sind die weißen Tafeln mit den Fahnen, an denen man sich immer orientieren kann, dass dort was ist, was zumindest irgendwer für anschauenswürdig hält.
Genau, die Fremdenführerhilfen sind das. Man braucht dann nur hinstellen und das runterlesen. Und
also sehr, na geh bitte, so gemein zu den Fremdenführern.
Na gut, das ist ja. Und über der Tür ist die Devise der Rouens. Die sind übrigens eine Familie, die aus Frankreich kommt und auch in Österreich bekannt ist. Insofern als der Albert Rouen war Generalsekretär im Außenamt.
Wann?
Ich so bis 2000, glaube ich. Also. Und dann war er, glaube ich, weiß nicht, ob er Hochkommissar war oder ob er nur betraut war mit diplomatischen Missionen im Kosovo. Also der Name ist bestimmt bekannt noch. Und die Devise ist, besser eines gewaltsamen Todes zu sterben, als treulos zu sein.
Okay. Kann man sich jetzt anschließen oder nicht? Gut, das ist das Palais Rouen, was...
Alles Weitere ist, die nächsten Häuser sind sehr interessant, aber wir können jetzt nicht alle besprechen. Bleiben wir auf der Seite oder gehen wir rüber? Machen wir zicki-zacki.
Na, bleiben wir auf der Seite. Ja, bleiben wir noch auf der Seite.
Auf Nummer 42, weil ich meine, da braucht man nicht weit
es
gehen.
Sind eh gleich, ist eh gleich das übernächste Haus?
Ja, und das ist das Baron Kleinsche Haus zum Schwarzen Adler.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Dieser Baron Klein war Industrieller. Und hat dort ein Zinshaus eben gebaut. Und im Zinshaus war die erste Warmwasserfußbodenheizung, die von einer zentralen Feuerstelle aus betrieben worden ist.
Auch so Ende des 19. Jahrhunderts?
Auch so eigentlich schon Mitte des 19. Jahrhunderts, aus dem einfachen Grund. Weil dieser Baron Klein hat Räumlichkeiten in dem Haus der Direktion der Weltausstellung zur Verfügung gestellt.
Gut, also die haben angefangen zu planen in den 1873
war die Weltausstellung, da war es fertig.
Ja.
Und gesessen ist dort der Generaldirektor.
Von der Weltausstellung, von der den wir ja in der vorletzten Folge wahrscheinlich erwähnt haben.
Mhm. Und hat dort wahrscheinlich dann unten die Leute gestanden, weil er hat mit vollen Händen das Geld aus dem Fenster gesetzt.
Also, und das ist jetzt welches Haus? Ich muss mich immer orientieren an dem, was unten drin ist. Weißt du zufällig, was da drin?
Das weiß ich nicht, ob da. Es muss sein, zwei oder drei Häuser vor dem Gemeindebau, vor dem Waldemarhof.
Mhm. Okay.
Vor dem großen Gebäude. Also, es ist auf jeden Fall Stadt. Einwärts noch vor diesem Richard Waldemarhof, vor dem Gemeindebau.
Okay.
Und bemerkenswert ist deswegen, und ich muss sagen, ich beachte das eigentlich nicht, der Balkon vom ersten Geschoss wird getragen von 12 zum Sprung ansetzenden Löwen.
Oh.
Und oberhalb...
Aus Stahl oder aus Stein? Oder?
Nein, aus Stein.
Aus Stein.
Aus Stein oder halt gebildhauert. Beziehungsweise gegossen, das weiß man ja damals nicht.
Ja.
Und oberhalb der Balkon wird getragen von Frauenfiguren, aber nicht von Karyatiden, die wie normalerweise ja am Kopf tragen die Balkone, sondern die tragen das wie, die kommen hervor, mit dem Unterleib haben es nur sehr rudimentär.
Angedeutet.
Und kommen in so einem Bogen raus und haben die Hände über den Kopf und tragen mit den Händen den Balkon.
Die müssen gut trainiert sein.
Gut trainiert und sicher anschauenswert. Und ganz oben sind, glaube ich, 12 Figuren, die die Industriezweige, die dieser Baron Klein
besessen hat
oder hat, in denen er noch tätig war, andeuten. Die sind aber sehr stark beschädigt. Oder sind stark beschädigt.
Und weil du sagst gegossen, das habt ihr sicher in einer früheren Folge besprochen, diese Figuren waren nicht alle gebildhauert, sondern das kann man zum Teil aus Massenfabrikation.
Genau, Wienerberger hat einen Katalog gehabt, da hast du also bestellt und hast eben so wie heute die...
So wie man sich heute Löwen vor die Gartentür stellen kann.
Genau, irgendwas. Und man kann das beobachten auf Hansen. Im Übrigen ist das ein früher Hansen. Das ist interessant, das fällt mir jetzt erst ein. Das ist ein Ludwig Förster. Der Ludwig war ja einer der bekanntesten Architekten der Ringstraßenzeit.
Ja.
Und Schwiegervater von Theophil Hansen.
Ja.
Und der Theophil Hansen hat da auch mitgebaut. Und der
Theophil wo auch mitgebaut?
An diesem Baron-Kleinschen Haus, zum Schwarzen Adler. Und der Hansen war ja mitbeteiligt an den Wienerberger Ziegelwerken. Und du kannst daher schauen auf Bauten, die von Hansen gebaut worden sind, vom Architekten, wirst immer Unmengen von Figuren entdecken.
Also das war sozusagen das Freiluftschauraum. Da hast du das anschauen
und vor allem hat er an jeder Figur mitverdient. Mhm. Also nur nebenbei.
Ach Gott.
Also der hat eben seine Räumlichkeiten dem Weltausstellungsbüro zur Verfügung gestellt.
Und sind wir jetzt schon auf der Höhe von der Kirchen auf der anderen Seite?
Ja, ich würde aber trotzdem noch bleiben, müssen wir halt dann ein Stück zurückgehen, weil daneben ist ganz insofern also Sozialkult oder ja, sozialgeschichtlich interessantes Gebäude, weil auf Nummer 44 hat der Alfred Adler seine Praxis als Allgemeinmediziner um die Jahrhundertwende eröffnet und hat dort auch sehr viele Leute gehabt, die arm waren.
Ja.
Daher ist auch seine Überzeugung gekommen, dass eine sozialmedizinische Versorgung für die Bevölkerung ganz einfach notwendig ist. Gewohnt hat er hinten in der Tschernin-Gassen, weil das Ganze wieder durchaus ist, offensichtlich.
Mhm. Und was hat er dann dort gemacht, in der Praterstraße? Da hat er seine Praxis gehabt?
Praxis als allgemein. Zuerst war er Augenarzt, dann Allgemeinmedizin.
Und dort war er auch politisch aktiv, oder?
Das weiß ich nicht. Aber kann schon sein, zumindest hat er hat er dort Lebenserfahrung gesammelt oder erfahrt, ja.
So okay, müsstest du jetzt eigentlich was über den Adler erzählen hier?
Nein, das erzähle ich nicht, weil sonst geht das ins Endlose.
Okay, gut. gut. Sind wir jetzt auf der, bleiben wir jetzt auf der Seite oder gehen wir jetzt auf die andere Seite?
Nein, jetzt gehen wir auf die andere
zum
Seite.
Ecke, schon zum Eck Weintraubengasse?
Nein, noch nicht. Wir gehen ein Stück zurück und zwar dorthin, wo früher die alte Nepomuk-Kirche gestanden ist. Also die ist auf 41 gestanden, was heute 41 ist. Und da ist daneben ein Haus 39, also wieder stadteinwärts. Ja. Und das weist auf die alte Nepomuk-Kirche hin, weil der Balkon im ersten Stock wird wieder von Karyatiden getragen, was also nicht jetzt was Besonderes ist. Aber oberhalb sind zwei Medaillons.
Ja.
Und die weisen auf die Kirche hin, die dort gestanden
auf
ist.
Die alte Nepomuk-Kirche. Und was ist da drauf auf dem Medaillon?
Auf dem linken ist drauf ein Engel mit Kelch und Patene.
Was ist eine Patene?
Das ist der Teller, wo die Hostien drauf liegen. Okay. Und auf der rechten Seite ist ein Engel mit einer Zunge im Sternenkranz.
Und was ist eine Zunge im Sternenkranz? Wofür steht die?
Die steht für den Johann Nepomuk.
Ach so, weil dem haben sie die Zunge rausgeschnitten, oder was?
Nein, der Johann Nepomuk war der Beichtvater von der Königin, von der Frau vom König Wenzel von Böhmen. Und die hat ihm gebeichtet und der König war offensichtlich sehr eifersüchtig oder neugierig, das weiß ich nicht, und wollte unbedingt wissen, was ihm gebeichtet hat. Und der Johann Nepomuk hat sich aber aufs
Beichtgeheimnis
berufen und hat gesagt, nein, er sagt es nicht, woraufhin er ihn der Königin ins Wasser hat schmeißen lassen.
Der König hat ihn ins Wasser schmeißen lassen, ja.
Und in die Moldau. Und nachdem der Nepomuk heiligmäßig war, ist sofort der Sternenkranz, also Kranz mit Sternen um ihn herum aufgetaucht. Und diese Zunge eben dafür steht eben dafür.
Aber gestorben ist er trotzdem.
Gestorben ist er, aber er hat nicht ins Fegefeuer müssen, nehme ich an, sondern ist direkt in der Tiridis immer in den Himmel aufgefahren.
Ah ja.
Also die ist herzig und klein, aber ich bin überzeugt, ein Detail, das man nicht so leicht sich anschaut.
Und das ist gleich, also das ist gleich links neben der Nepomuk-Kirche, da wo das kleine Gasserl ist?
Das ist wo das kleine, noch ein Stück, nicht weil das 31, Nepomuk-Kirche ist auf Höhe 45.
Ah, okay, so. So 39 hast du gesagt, ist das kleine Haus.
Ja.
Gut. Über die Nepomuk-Kirche haben wir ja geredet in der Folge über die Karmeliter.
Naja, außerdem in der ersten Praterstraßenfolge.
Und in der ersten Praterstraßenfolge. Also die lassen wir jetzt einfach aus und lassen wir links liegen. Und gehen wir weiter zur Roten Sterngasse.
Genau, die überqueren wir.
Die überqueren wir und machen einen Schlenker dann nach links zur Ecke Weintraubengasse, weil da, hast du mir erzählt, ist ja interessante, archäologisch ist übertrieben, aber eine alte Werbung aus dem 19. Jahrhundert.
Wobei ich nicht weiß, ob es die noch gibt.
Freigelegt worden.
Ja, ist freigelegt worden, aber ich glaube, die haben es jetzt wieder verputzt. Die müsst ihr mal schauen. Und zwar war das eine Werbung fürs Grand Panorama de Vienne.
Und was war das Grand Panorama de Vienne?
Ja, das war eine sehr interessante Sache. Ich finde besonders jetzt, weil wir sind doch letztens gesessen im Neni,
ja,
im Prater, und haben direkt den Blick auf dieses Gebäude gehabt, das da jetzt neu
auf dieses neue
gebaut
das,
wird.
Ja, da wird ja im Prater gebaut, so eine neue, wie eine neue große Rotunde, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ist jedenfalls ein riesiges Ding, ja, ein riesiger Klotz.
Furchtbar schier.
Furchtbar schier und soll ein Panorama werden.
Genau, vielleicht beziehen sie die auf das. Das könnte ja sein, weil die werden ja wissen, dass dort ein Panorama
ist. Aber jetzt müssen wir zuerst einmal sagen, was ein Panorama überhaupt ist, weil bevor wir in Salzburg waren, ja, in dem Panorama habe ich nämlich nicht gewusst, was ein Panorama ist. Also ich, ja, weiß schon, was ein Panorama ist, aber als,
ja,
Gebäude.
In dem Sinn, naja, Panorama ist, da hat man Gemälde gemalt und hat es in ein Gebäude rund angebracht. Und so wie in Salzburg, aber wir reden ja jetzt nicht von Salzburg, ist man in der Mitte gestanden und hat rundherum schauen können und hat das eben in 3D oder Cinemaskop oder was sagt man halt überhaupt noch, Cinemaskop, keine Ahnung, gesehen, wie wenn man halt in Wirklichkeit auf einem erhöhten Punkt steht.
Und einen Rundumblick, eigentlich einen Rundumblick.
Einen Rundumblick. Mhm. Und das war dort im Hof. Also, man wird es von außen irgendwie gesehen haben, weil es war riesig groß. Es war 39 Meter im Durchmesser, also musst du dir vorstellen, es war nicht klar, und 30 Meter hoch.
Ja, das klingt ziemlich hoch, ja.
Ja. Und innen hat man, gezeigt Bilder, also Panoramabilder, und zwar von Schlachten. Und die haben 1700 Quadratmeter Bildfläche gehabt, also ganz schön groß. Und das erste, glaube ich, war Paris während der Commune. Muss sehr blutig gewesen sein. Mhm. Und das letzte war Christus am Jerusalem und die Kreuzigung Christi.
Und wer hat das betrieben?
Das hat der Société des Panorama de Vienne.
Und die haben Eintritt betrieben. Verlangt und das war einfach das Geschäftsmodell.
Ja, und unten war ein großer Saal und in diesem Saal sind zum Beispiel sudanesische Kriegertruppen aufgetreten. Dann hat man es Hippodrom genannt, man durfte aber Pferde, was man gern gemacht hätte, nicht dort hineinlassen. Ich glaube, der Paulus Manka hätte sehr frei dran gekommen. Der hätte dort seine Alma aufgeführt.
Aber was heißt sudanesische Kriegertruppen? Die haben sich als Sudanesen verkleidet oder da waren
sie? Nein, teilweise haben sie es auch gebraucht. Das war ja so die Zeit, dass man eben so ethnologische Ausstellungen gemacht hat.
Die armen Leute.
Die armen Leute, die haben, da hat es gegeben, ist schon wieder viel zu weit hergegeben, diese Ashanti-Ausstellung.
Ja, das, aber das habt ihr sicher in einer Praterfolge.
Ja, also das sagen wir jetzt nicht, ja. 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 Und dann sind dort Versteigerungen stattgefunden. Also war so eine Mehrzweckhalle.
Mehrzweckhalle.
Und Panorama. Oben war halt dann das Panorama.
Und bis wann ist das gestanden? Weißt du das?
Das ist, ich glaube, 1894 oder so. In der Zeit ungefähr ist es, na 1892, entschuldige, ich habe jetzt nachgeschaut, ist es abgebrannt.
Schon wieder ein warm abgetragenes. Ich möchte bitte wirklich eine Folge zu den warm abgetragenen Gebäuden. Muss man auf einen Zeitraum einschränken, weil sonst braucht man einen eigenen Podcast.
Ja, nein, es ist ja insofern lustig, weil du sagst warm abtragen. Die Zeitungen schreiben, die Brandursache
ist ungeklärt.
Ist ungeklärt, aber was interessant ist, der Besitzer Ignaz Fleischer wurde freigesprochen.
So, okay. Ich meine, also die Vermutung hatten nicht nur wir.
Ja, genau.
War vielleicht doch nicht so ein Geschäft.
Nein. Und dann ist dort der Eislaufplatz entstanden. Mhm. Und eine Radfahrschule, interessanterweise. Und dann ist das Postgebäude dort entstanden, Weintraubengasse.
Ah, das ist, wo in der Weintraubengasse die Post ist. Mhm.
Also das ist, finde ich, eines der interessantesten Gebäude auf der Praterstraße, das ist, ja.
Weil man von dem überhaupt nie nichts weiß eigentlich.
Naja, es wird schon viele Leute geben, die was wissen, aber ja. Ist schon ganz interessant.
Gut, dann gehen wir jetzt auf besagte Praterstraße zurück. Mhm. Und was kannst du uns noch erzählen in dem Abschnitt?
Nur kurz, auf der anderen Seite, da war ein großes Hotel, das Hotel Tauber. Die haben ja sehr viele gegeben, die auf die Weiterstellung spekuliert haben.
Ja, und die waren ja überhaupt dann total in der Nähe.
Die waren in der Nähe und das war ein riesiges Haus, 17-achsig, also 17 Fenster nebeneinander. Und die Weiterstellung hat ja in keiner Weise den
Erfolg gehabt, den man sich erwartet hat.
Und der hat es dann sofort wieder in ein Zinshaus verkaufen, in ein Zinshaus umwandeln müssen. Das ist aber nicht mehr da und da ist eben dieser besagte Richard Waldemarhof, der Gemeindebau. Der heute ist das vielleicht ein Punkt, an dem man sich. Daneben die Janin-Passage, das kennt man ja.
Wo man rübergehen kann in die Janin-Gasse.
Janin-Gasse. Und dann auf 54 das Johann-Strauß-Haus, wo der Donauwalzer.
Wo der Donauwalzer komponiert worden ist und wo man in die Johann-Strauß-Wohnung hinein kann.
Vom Wien-Museum.
Vom Wien-Museum. Das Wien-Museum hat ja mehrere Musikerwohnungen unter seiner.
Ja, und dort ist eben
Verwaltung.
Genau, und dort ist eben da hat er eben gewohnt mit seiner Frau, mit der er die trefft hat. Die hat alles für ihn gemacht, war ihm geliebte Frau, Mutter, Managerin, alles. Er hat nur komponieren müssen. Und dieser Donauwalzer, den hat er für einen Männergesangsverein geschrieben, 1867. Und hat dann, der ist im Dianabad.
Uraufgeführt worden. Ja, das Dianabad hat man auch so zumachen können, wie die Sophien.
Genau, das waren solche.
Seele. Ja, also so das Becken zumachen und dann hat man dort Aufführungen und Bälle machen können.
Genau, und der Männergesangsverein hat einen unglaublich schlichten oder, ich möchte nicht sagen, also der Text war vielleicht nicht so toll, es hat auch gar nicht so einen Erfolg gehabt, der Donauwalzer.
Am Anfang? Also?
In Wien. Und dann hat man
im Fall. Was war der schlichte Text?
Wiener, seid froh, oho, wieso? So auf die Art. Wir haben ja, du kannst dir erinnern, wie ich mit meinem Chor einmal gesungen habe, den Donauwalzer. Ich lache nicht so, war damals schrecklich. Warum lachst du jetzt so?
Weil du das so viel, war vielleicht total schön. Ist das doch nicht so? Weil das musst du das nächste Mal singen, wenn es dir nicht.
Nein, es war. Du hast gesagt, das war nicht so. Na gut, egal. Und jetzt hast du mich aus der Fassung gedacht. Ah ja, und dann ist er in Paris aufgeführt worden. Und da war ein rauschender Erfolg. Und eigentlich ist von Paris aus dieser Erfolg. Da hat man, glaube ich, binnen Kürze 1 Million Noten verkauft.
Was war los mit den Wienern? Das ist da wirklich doch so ein schöner Walzer.
Ja, ist auch.
Vielleicht hat der Männergesangsverein es auch nicht so schön gesungen und deswegen war es kein Erfolg.
Na, die haben sicher schöner gesungen, vorhin waren es mehr, weil wir im Chor waren 14 und was, also war sicher. Aber was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, und der Donauwalzer wird ja immer als geheime Hymne bezeichnet. Und das, was man vielleicht nicht so weiß, am 27. April 1945 ist ja die Zweite Republik ausgerufen worden. Nach dem Krieg, also 1945.
Achso, wir hüpfen auf einmal.
Ja, nein, Donauwalzer. Wir schwimmen auf der Donauwelle. Und da ist der Donauwalzer kurzfristig als Bundeshymne verwendet worden, bis zur Preradovic.
Sehr interessant. Das wäre eine schöne Hymne.
Wäre schön, ja.
Ja,
okay, ja. Gut.
Ist aber nicht.
Ist
so,
nicht.
Wir sind auf der Praterstraße wieder zurück im Haus, wo der Johann Strauß gewohnt hat.
Ja. Und daneben gleich ist das Haus, in dem der Gabor Steiner gewohnt hat.
Der Gabor Steiner, das ist der Komponist?
Nein, der Gabor Steiner ist der Vater vom Komponisten.
Der Vater vom Komponisten.
Gabor Steiner ist der Venedig in Wien erfunden und gebaut hat.
Ach so, ja.
Dem hat teilweise das Theater an der Wien gehabt und dann hat er das Venedig in Wien eben aufgebaut und war wahnsinnig erfolgreich damit. Und sein Sohn eben.
Das Venedig in Wien war 20 Jahre nach der Weltausstellung, habe ich das richtig
gesagt? Venedig in Wien war gegen
1890 sowas.
Ja, so, ja. Um die Jahrhundertwende. Hat es dann lang gegeben, aber nicht mehr als Venedig in Wien. Und sein Sohn war eben der Komponist.
Komponist, ja. Hat wie geheißen?
Maximilian, also als Max Steiner.
Max Steiner.
Der interessanterweise aber nicht in dem Haus zur Welt gekommen ist, sondern weiter vorne im Hotel Nordbahn. Ja, eben, das war auch das Hotel Nordbahn. Und der ist sehr bekannt, der ist relativ früh emigriert, also nicht, er ist halt ganz einfach ausgewandert. Nicht.
Den hat die Filmindustrie interessiert gleich einmal, oder warum ist der, weiß man nicht, nach, ja, sagt nach Amerika, Max Steiner.
Max Steiner, und war
und der, war der Filmkomponist?
Der Filmkomponist hat,
also Casablanca bringt man in Verbindung.
Genau, die Filmmusik mit Casablanca und Time Goes By.
Hat er auch komponiert oder nicht?
Nein. Hat er komponiert oder nicht?
Haben wir geglaubt, hat er komponiert, as time goes by, weil man schon gedacht hat, wir können es einspielen. Ja. Aber wir können es nur einspielen als das Lied aus Casablanca, das er nicht komponiert hat.
Ja, das aber eigentlich die...
Der Hit war.
Der Hit war.
Wobei ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie der heißt, der Casablanca komponiert hat.
Hupf, irgendwas. Und...
Er hat, und was hat er, und welche, für welche Filmmusiken ist
er dann hat er begann? Zum Beispiel für Vom Winde verweht.
Oh, wow.
Gespielt. Also er hat 4 Oscars gekriegt für die Filmmusik.
Wahnsinn.
Und war, glaube ich, für weitere 22 nominiert. Mhm. Der war deswegen so bekannt, weil er wahnsinnig schnell komponiert hat. Also den hast du einen Auftrag gegeben und er hat ihn binnen Kürze verwirklicht, weil der hat eine ganze Industrie er hat komponiert und hat das aber zum Orchestrieren und zum Dings sofort an seinen Stab weitergegeben. Ah. Also es war richtig industriemäßig aufgebaut.
Der war wie die italienischen Renaissance-Maler, der hat eine Werkstatt gehabt.
Hat eine Werkstatt gehabt, der richtige. Ja. Also war wahnsinnig bekannt. Mhm. Aber der ist eben, wie gesagt, nicht da geboren, aber immerhin der Sohn von
Gabor Steiner.
Vom Gabor Steiner.
Und der ist dann auch nie zurückgekommen nach Wien, der ist in den USA geblieben.
Der ist in den USA gestorben.
Gut, auf der anderen Seite gibt es noch das kleine Gasserl, das super kleine Gasserl, oder springe ich da zu weit?
Nein, springst nicht zu weit, das ist das kleine Gasserl, wo jetzt das Restaurant Tethys, nach der Gasse.
Die Tethysgasse, die super kurz ist.
11 Meter.
Aha.
Und die Gasse als solches ist bekannt, weil dort der Eduard Süß gewohnt hat, der die erste Wiener Hochquellenwasserleitung geplant hat. Geologe. Mhm. Und das Eck, an das kann immer noch gut werden, das war das Café Tosca.
Ja, und das Café Tosca war ein bekanntes.
War ein bekanntes Unterweltlokal.
Wie die ganze Gegend ja eigentlich, ein ziemliches Rotlichtviertel war, noch wie ich hinzogen bin, im Zweiten war ja der Zweite.
Ja, die Novara-Gassen war ein Synonym für Strich.
Ja.
Ah, apropos, gibt es die Frage, warum steht der, oder was macht der Tegethoff am Brauterstern?
Keine Ahnung, was macht er?
Der schaut durchs Fernrohr in die Novara-Gassen und sucht eine Flotte.
Gut, okay, gut.
Lass mal die milden Scherzchen.
Gehen wir ins Café Tosca, oder wenn wir uns trauen.
Da ist also, das ist mal bekannt, das hat der Rote Heinzi stark viel verkehrt.
Der Rote Heinzi war ein bekannter Unterweltler.
Bekannter Unterweltler, aber einer von denen, die bekannt waren mit dem Polizeichef und mit allen. Also
ein Seitenblicke-Unterweltler.
Mehr oder weniger. Dem hat auch der Queen's Club am Gürtel Lazarett gegossen gehabt. Und der, dort ist ein Stoß gespürt worden und zensiert worden.
Das sind Kartenspiele.
Kartenspiele, und da fällt mir mein Papa ein.
Ja.
Der hat immer gesagt, wenn wer was besonders gut konnte, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, hat er immer gesagt, das ist ein Jass.
Und was ist ein Jass?
Und ein Jass, das habe ich selber, ich habe das immer hingenommen.
Ja.
Und dann habe ich also wirklich sehr, sehr spät, bin ich draufgekommen, dass Jass die höchste Karte beim Zensern ist.
Ah.
Und,
also das so wie der... Ein Jolly oder
so irgendwas, oder so. Wenn man den hat, wahrscheinlich keine Kartenspiel. Aber, und in der Schweiz gibt es sogar ein Kartenspiel, das Jassen heißt. Mhm. Ja, also das war der Jass am Zensen.
Ui, da haben uns jetzt die Kartenspieler, die werden sich jetzt.
Ich meine.
Sie werden sich jetzt echauffieren und werden uns das vielleicht erklären.
Ja, sie können uns ja gerne uns schreiben, was wir für einen Blödsinn da reden. Also auf jeden Fall hat der Peter Hu immer einmal erzählt, da waren so Abende immer in der Webster University. Ja. Und da hat er erzählt, dass der Bugel vom Roten Heinzi.
Was ist der Bugel?
Der Leibwächter, ne? Der steht hinten und...
Also und passt auf den Rücken auf, also passt, der Bugel.
Der Bugel.
Er ist der Bugel eigentlich, er ist der Rücken.
Er ist der Bugel. Das war der Peppi Taschler damals. Der Bugel vom Roten Heinzi, nicht der vom Hu immer. und vielleicht hat der... Und der ist immer gegangen in Häfen für einen Roten Heinzi. Also das heißt, wenn ein Auto irgendeinen Unfall gehabt hat oder was, dann ist auf jeden Fall der Peppi Daschler gefahren, offiziell.
Und der Rote Heinzi hat nie was damit zu tun,
das war immer der Bugel. Und man hat eben, der Beethoven hat damals erzählt, dass man dann an dem Auto, mit dem der Peppi Daschler vom Häfen abgeholt worden ist, erkennen hat können, wie hoch er in der Gunst vom Roten Heinzi gestanden ist. Also zuerst ist er abgeholt worden mit einem Mercedes, dann halt mit einem gewöhnlichen Auto, und beim dritten Mal hat er mit dem Bus ausfahren müssen.
So ist er gesunken in der Gunst?
Ist er irgendwie gesunken. Ja, warum auch immer, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, das war also der Rote Heinzi in der...
Im Café Tosca.
Im Café Tosca.
Und das ist dann irgendwann, aber ist das, hat das zugemacht. Wie lange hat der Rote Heinzi gelebt?
Der ist noch gar nicht so lang tot. War ja, also sicher in den 2010er, also so zwischen 10 und 20, glaube ich.
Der hat
Selbstmord begangen. Ja, weil dieses Café Tosca, das war in den 1970er Jahren. Wenn nicht sogar 80er, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube eher 70er. Und die Novara-Gassen, wie gesagt, hat ja auch verloren. Nehme ich an, ihren...
Ja, es gibt noch Überreste. In der Novara-Gasse gibt es noch ein Buff, das ist die berühmte Kerstin. Also berühmt, weil man halt...
Ich habe von der noch nie was gehört.
Na, weil man vorbeigeht, steht immer die Bar Kerstin.
Also.
Und in dem kleinen Gassel neben dem Dogenhof ist...
Meiergassen.
Ist auch noch ein Etablissement. Falls das noch ist, aber wenn ich mich richtig
erinnere. Ein Hotel, ein kleines.
Ja.
Aha, das ist auch einschlägiges Etablissement.
Ja.
Na, du weißt Sachen.
Na gut. Naja, wenn man dort herumgeht. Ist zumindest rot beleuchtet, vielleicht dieser Vorurteil.
Ja.
Gut, den Dogenhof natürlich müssen wir auch noch besprechen.
Dogenhof ist sozusagen entstanden im Zuge von Venedig und in Wien. Und der war natürlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, exotisch kann man nicht sagen, aber halt anders.
Ja.
Ist angeblich der Cadoro in Venedig noch empfunden. Über den Eingang ist der Markus Löwe. Und er ist aber, der Dogenhof ist ein bisschen verändert. Da waren früher Balkone, die man weg, und man hat den Dach. Das Dach hat man auch verändert. Also es ist nicht mehr so. Und du kennst noch das Café?
Ich kenne noch das Kaffeehaus, das war drin, weil es war total skurril, zumindest wie es ich kenne. Das war die unfreundlichste Kaffeehauschefin von ganz Wien.
Also darum sind die Leute wahrscheinlich in Strömern hingegangen.
Nein, das war noch bevor man das als Skurrilität gemacht hat. Das ist, hat dann deswegen vielleicht auch zugesperrt, ich weiß nicht. Jetzt ist es ja leider wieder zu, weil das Lokal in Insolvenz ist, das drin war.
Ja, aber das war schon im 19. Jahrhundert so, dass die Leute dort hingegangen sind, wo die Wirten am unfreundlichsten waren. Also das ist ganz sonderbar.
Gut, jetzt sind wir da am Ende. Was haben wir auslassen?
Na, auslassen haben wir da also nichts Erwähnenswertes. Natürlich, man könnte jetzt jedes Haus besprechen, da sitzt man da ewig und fünf Tage. Aber das Hotel Nordbahn ist...
Das Hotel Nordbahn haben wir kurz angesprochen, aber da noch nichts genaueres
ist erzählt. Ist noch da, heißt jetzt glaube ich anders, Hotel Vienna oder so irgendwie. Ja. Und
das gehört noch immer der Gründerfamilie?
Der Gründerfamilie, sechster Generation.
Okay.
Heißt natürlich nicht mehr so, weil ja immer Töchter dazwischen waren, die den Namen vom Mann angenommen haben. Ist allerdings schon 1838 eröffnet worden, Nordbahnhof. Und vorher war es ein Wohnhaus, also das Haus als solches ist offensichtlich noch älter. Und hat dann halt auch mit dem Nordbahnhof gehabt. Blütezeit und natürlich auch mit der Weltausstellung ist eher, hat es halt auch ein gutes Geschäft gemacht. Ist im Krieg dann schwer beschädigt worden, die Russen waren dort einquartiert, was dem Zustand auch nicht zuträglich gewesen sein wird.
Und dann ist man am Praterstern?
Dann ist man am Praterstern, da wäre, was Sie vielleicht einige noch erinnern können, wo das Gasthaus Hansi jetzt ist.
Ja, wieder auf der linken Seite, wenn man
schon ausschaut. Aber das war auf beiden Seiten, auch dort, wo die AIDA ist, war das der Emminger.
Der Emminger war was, ein Weinhaus?
Der Emminger war ein Weinhaus, wie es eben gegeben hat in Wien.
Sehr viele und jetzt noch ein paar gibt.
Ja, genau. Also am Gürtel kann man fast sagen, auf jeder zweiten Ecke war ein Weinhaus.
Ja.
Und ja,
ich war aber nicht zum Weinen hingegangen.
Zum Weinen nicht, aber zum Weintrinken. Da ist man eben reingegangen, hat sich ein Achtel
eingestessen,
und wahrscheinlich einen gemischten Satz, weil das war ja der gewöhnlichste Wein.
Ja.
Und ist dann wieder gegangen. Da kann ich mich noch gut erinnern an ein Deutsch, entschuldige, dass ich da einen kurzen Sidestep mache. Das Weinhaus Deutsch war Eck, also im 15. Eck Clementingassen. Und der alte Herr
und
Deutsch.
Gürtel.
Und Gürtel natürlich. Und der alte Herr Deutsch war ein sehr weiser Mann. Der hat gesagt, wenn einer zu mir kommt und kauft sich ein Achtel Wein und sagt, ich komme das nächste, ich zahle das nächste Mal, dann sage ich, ich schenke das. Weil wenn der mir was schuldig ist, kommt er nie wieder, weil er es ja nicht zahlen kann. Wenn ich ihm gleich schenke, dann kommt er wieder. Ich finde, das ist eine Maxime, die
ja,
nicht schlecht ist.
Nicht schlecht.
Ich meine, ja, für gewiss, für kleinere Beträge vielleicht.
Ja. Ja, und am Praterstern, wir haben ja angefangen mit dem Dampfschiff, die Praterstraße, auf der Schlagbrücke.
Ja, aber darf ich noch vom Praterstern selber was sagen, was ein interessantes, so ein ephemeres Gebilde ist dort aufgestellt worden, 1852.
Ein ephemeres, das ist da gewesen und dann wieder weg.
Ja, und zwar war das ein riesiger Triumphbogen und von Ferdinand Fellner im Übrigen, von dem Vater von Helmer und Fellner,
die Architekten.
Architekten, ja. Und die sind aber, haben wir schon so oft erwähnt, das ist nicht mehr extra.
Wir müssen ja auch neue Hörer und Hörerinnen
mitnehmen. Und dieser Triumphbogen ist errichtet worden, weil der junge Kaiser Franz Josef, der war 22 zu dem Zeitpunkt, also 1852, von einer Reise durch Ungarn und durch verschiedene Kronländer zurückgekommen ist. Und da hat man ihn mit Bomb und Trara empfangen, eben mit diesem Triumphbogen und mit dem Zelt, mit Figuren und was
weiß ich. Was für ein Zelt?
Na, ein riesiges Zelt, wo er hat ja nicht im Freien stehen können, da hat er ja...
Also es war ein Triumphbogen, der war aber aus Stein und ein Zelt, das war aus...
Ja, also was der Triumph, aus Stein, glaube ich, eher nicht. Ich weiß nicht, was der war, aus Holz, nehme ich an.
Ah.
Und der ist dort so gestanden, dass man durch, wenn man aus dem Zelt rausgekommen ist, also ein riesiges Prunkzelt, muss man nicht so ein Einmannzelt, und... Wenn man da rausgekommen ist und durch den Bogen durchgeschaut hat, hat man direkt am Stephansdom gesehen. Mhm. Also das war also ganz super und war ganz prachtvoll. Kann man sich Bilder anschauen im Internet oder wo auch immer. Und man muss aber halt denken, dass das 4 Jahre nach der 48er Revolution war und ob das dann so gutiert worden ist vom Volk.
Was ja, von den Reaktionären. Noch dazu, wo die Revolution auf der Praterstraße besonders brutal niedergeschlagen.
Das war die Sternbarrikade.
Na gut, das war eine Machtdemonstration. Und wieso ist der Triumph, wie lange ist der Triumphbogen gestanden?
Das weiß ich nicht, aber nicht sehr lang. Also ich glaube, den haben sie.
Also der hat sich dann in Dampf aufgelöst. Darf ich jetzt zum Dampf?
Ja, sehr guter Bogen.
weil dort war ja dann der Nordbahnhof gleich neben Praterstern und da sind dann die ersten Dampfloks. Genau. Gefahren, ja. In den 1840ern. Aber über den Nordbahnhof erzählen wir jetzt nicht, den haben wir auf der Liste für die nächsten Folgen. Wir sind jetzt die Praterstraße abgegangen, von der Schlagbrücke am Donaukanal bis zum Praterstern. Mhm. Und da hören wir jetzt auf.
Genau.
Und gehen schwimmen.
Sehr gut.
Dann sage ich, vielen Dank fürs Erzählen.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.